Lost in the silence, a podcast unknown, movie compart, a world of its own, spinning tales of films with a unique lens, whispered voices, a love that transcends. In a crowded market where fame takes its toll, movie compart shines with a different goal. Unheard, unseen, but the passion burns bright, diving deep into movies with all their might.
Hallo meine Lieben, endlich gibt's mal wieder einen neuen Movie-Kompott. 3 Monate hat es ungefähr gedauert, aber es hatte seine Gründe. Es hat sich viel getan in meinem Leben, viele Veränderungen. Ein dicker Urlaub, eine neue Beziehung und und dann auch eine Menge Sachen, die es wirklich nicht wert waren, sie zu besprechen. Aber ich war jetzt gestern im Kino mit meinem Sohn und habe den neuen Film von Hayao Miyazaki gesehen, Der Junge und der Reiher, The Boy and the Heron. Und ja, darüber wollte ich euch ein bisschen was erzählen. Und ich mache das halt auch wieder mal so, beziehungsweise ich versuche es so zu machen, dass ich am Anfang allgemein über den Film rede und was er mit mir gemacht hat. Und dann gebe ich eine dicke, fette Spoilerwarnung und alle, die sich dann schon irgendwie denken, wow, das ist was für mich, den will ich mir erstmal angucken, dann geht ins Kino, der Film läuft jetzt gerade im Kino, wahrscheinlich nicht sehr lange und dann kommt zurück und dann hört euch an, was ich über den Film und die Story und was ich mir da zurecht gedacht habe dabei, dann könnt ihr euch das auch noch reinziehen. Ja, das ist so meine Idee davon. Wer den Film eh nicht gucken will, sondern nur wissen will, was das ist, der kann natürlich auch die ganze Folge auf einmal durchhören. Es wird wohl nicht so ewig lang werden, weil meine Podcasts sind nie ewig lang. Aber ich werde auch noch ein oder zwei Sachen dazu sagen über Dinge, die ich in letzter Zeit geguckt habe und die mich auch begeistert haben. Aber erstmal geht's um den aktuellen Film von Hayao Miyazaki, Ghibli Studios. Wir sind alle total begeistert, würde ich mal sagen. Also nicht wir alle. Also ich zumindest als Ghibli-Fan bin begeistert. Und wer auch meine älteren Folgen kennt, der weiß, dass ich schon mal eine ganz große Folge über fast alle Ghibli-Filme gemacht habe. Da fehlte, glaube ich, dann nur noch Wie der Wind sich hebt von 2013. Das war dann der Film, bei dem der Regisseur eigentlich schon gesagt hat, dass er aufhören würde. Inzwischen ist er 82 Jahre alt und hat dann doch nochmal einen Film gemacht. Er hat jetzt 7 Jahre an diesem Ding gearbeitet, seit 2016. Hat wirklich unendlich viel Zeit da reingesteckt. Und ich finde, es hat sich gelohnt. Es ist ein sehr metaphysisches Werk geworden, ein Alterswerk, ja. Und da geht's um wirklich grundlegende Dinge, die halt wahrscheinlich sich ein Mann in dem Alter dann halt vornimmt, einfach so Leben, Tod, Akzeptieren von Veränderungen, Sachen, die stabil wirken, aber eigentlich fragil sind, Sachen, die auseinanderbrechen, Sachen, die entstehen, Sachen, die vergehen, Geburt, Tod, all so eine Dinge und noch viel mehr wird in diesem Film irgendwie so verhandelt auf eine relativ abstrakte Ebene. Das wird nicht jedem gefallen, zumal der Film auch 124 Minuten hat, also ein bisschen über 2 Stunden. Aber ich habe ihn mit meinem 8-jährigen Sohn gesehen und der war, naja, ich glaube, ein bisschen verwirrt von der Story, aber insgesamt fand er ihn schon ganz cool. Ja, und ich heb erstmal ab auf das Äußere, ne, auf die handwerkliche Meisterleistung, die das dieser Film halt ist. Ja, also wer ein Leben lang sozusagen Anime und Manga macht, der hat irgendwann einen so ausgefeilten Stil und wir kennen es ja schon länger auch von Chihiros Reise ins Zauberland und Mein Nachbar Totoro oder Ponyo oder Porco Rosso und was nicht alles. Also all diese Filme, da erkennt man ja schon dann einen Stil da drin und auch das ist hier wieder zu finden, nochmal noch feiner ausgearbeitet, also so hochwertig animiert und so schön auch, dass mir, also wirklich zwischendurch war mir dann einfach auch wurscht, in welche seltsame Richtung der Film manchmal abdriftet, weil das einfach alles so schön anzusehen ist. Da muss man sich vorstellen, also da ist ständig das Wetter dabei. Dann weht meinetwegen ein starker Wind und man bewegt sich vorwärts, irgendwie der Hauptdarsteller irgendwie bewegt sich vorwärts und dann flattert das Hemd und seinen Körper herum. Oder so Kleinigkeiten wie, er setzt sich irgendwie aufs Bett und das Bett wackelt dann, aber so, dass, wie man sich das auch vorstellen würde. Und das alles in Bewegung, alles kann halt auch irgendwie zerfließen, sich verändern. Es gibt ja dieses magische Moment. Ich kann ja mal grundsätzlich die Story kurz anteasern. Also der 12-jährige Maito lebt irgendwie kurz zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in Tokio und dann gibt's einen Angriff, riesiges Feuer, seine Mutter ist im Krankenhaus und die kommt da nicht raus und stirbt und er kann sie nicht retten. Und dann ist er natürlich davon irgendwie schon traumatisiert, würde ich mal sagen. Sein Vater trifft dann die Entscheidung, die jüngere Schwester von dieser Frau namens Natsuko dann zu heiraten. Ist wohl damals in Japan so üblich gewesen, dass man da auch sowas machen konnte. Also ich finde es ein bisschen strange, aber gut, Japaner sind halt Japaner. Und also, ja, und dann ziehen sie aufs Land in so ein Anwesen und der Maito findet sich erstmal gar nicht zurecht. Erstmal kann er die neue, jüngere Schwester, die seiner Mutter auch sehr ähnlich sieht, die kann er nicht als Mutter akzeptieren. Sie ist dann aber auch schon schwanger von seinem Vater und ja, also alles sehr kompliziert. In der Schule ist er auch ein Außenseiter, irgendwie prügelt sich und dann ist er irgendwie, ja, keine Ahnung, was ihn dazu treibt, so eine Art selbstzerstörerischer Drang oder vielleicht will er auch Aufmerksamkeit haben, was auch immer. Man kann da viel rein interpretieren. Auf jeden Fall auf dem Weg nach Hause nach der Prügelei ist er eh schon ein bisschen demoliert, aber dann nimmt er einen dicken Stein und haut ihn sich mit voller Wucht selber gegen den Kopf und hat dann eine stark blutende Wunde, wird versorgt. Der Vater, ja, nimmt ihn aus der Schule erstmal raus und kümmert sich übertrieben um ihn. Ja, und dann erscheint dann dieser komische Reiher, ne? Ein Graureiher, ein Vogel, der total seltsam ist, der anfängt zu sprechen, der plötzlich Zähne hat, der plötzlich ja, ein ganz seltsames Wesen ist, ne? Und gut, ich gehe nicht weiter darauf ein, der auf jeden Fall sagt, also ich erzähle noch so viel, der sagt ihm halt so, guck mal, deine Mutter ist gar nicht tot, die lebt hier noch, komm mal mit. Und zeigt ihnen dann so ein komisches Haus, so ein Turm. Und der ist dann das Tür in eine fantastische, magische, andere Welt. Ja, so viel erstmal dazu. So viel ist, glaube ich, auch von dem Plot schon bekannt. So der Grundriss der Geschichte. Was dann aber abgeht, das wird dann eher sehr, sehr, sehr fantastisch. Und geht auch teilweise in Richtungen, die man nicht erwartet. Und ja, wie soll ich sagen? Das Ganze hat so was Unerklärliches teilweise. Es wird also nach der alten Direktive Show, Don't Tell, wird halt einfach vieles einfach gezeigt. Es wird nichts erklärt. Man wird in die Situation reingeworfen. Es ist, wie es ist, einfach so. Und man muss dann damit klarkommen, ob einem das gefällt oder nicht, muss man dann selbst entscheiden. Ich fand es insgesamt schon eine ganz tolle Geschichte. Sie basiert auch auf irgendwie einem alten japanischen Kinderbuch irgendwie von 1937 oder sowas, wenn ich mich recht erinnere. Und dieses Buch heißt halt auch eigentlich so, wie willst du leben? Also ist, glaube ich, auch der japanische Originaltitel von dem Film. Der Junge und der Reiher, so heißt es in Japan gar nicht. Interessanterweise, kleiner Funfact nebenbei, der Film wurde in Japan jetzt so vermarktet, dass es vorher keinerlei Bilder, keinerlei Trailer oder Teaser davon gab und der kam einfach so ins Kino. Und eine etwas riskante Strategie, aber bei dem legendären Status, den dieser Miyazaki hat, da konnten sie sich das wahrscheinlich einfach erlauben und das war wahrscheinlich auch vielleicht sogar die beste Idee, die man haben konnte. Der Film bricht in Japan jetzt erstmal alle Rekorde und wie erfolgreich er hier jetzt ist, kann ich noch nicht sagen. Ich habe auch schon so ein paar Reviews von anderen Leuten auf YouTube dazu gehört und die waren nicht alle restlos begeistert. Weil das ist auch ganz sicher nicht der beste Film von Hayao Miyazaki. Als besten Film würde ich immer noch Chihiros Reise ins Zauberland bezeichnen. Oder vielleicht auch Das wandelnde Schloss. Obwohl auch Totoro bei mir natürlich einen dicken Stein der ist ganz, ganz toll für mich, ja. Also ich habe ja sogar ein Totoro auf meinen Handrücken tätowiert. Also da sieht man da, was ich für ein Fan bin. Ja, und das alles ist halt ja, jetzt würde ich sagen, Spoilerwarnung, guckt euch den Film an, wenn euch das, was ich bisher gesagt habe, irgendwie interessant vorkommt. Wenn ihr Ghibli-Fans seid, der Film ist nicht für jeden was. Er ist freigegeben ab 12. Kinder ab 6 können in Begleitung der Eltern dann natürlich schon rein. Und der ist auch für kleinere Kinder durchaus jetzt nicht schlimm. Da passiert nichts Gruseliges und nichts Erschreckendes in dem Film, dass Kinder irgendwie verstören könnte. Das Einzige ist, was kleinere Kinder halt haben könnten, das Problem, dass sie das einfach nicht verstehen, was da abgeht. Aber ich denke mal, das ist auch nicht so schlimm. Wie gesagt, meinem 8-jährigen Sohn hat es super gut gefallen. Also ich glaube, andere Ghibli-Filme findet er auch noch besser, aber den fand er auch ganz okay. Und ich fand ihn wirklich gut. Also wirklich sehr gut. Also ich fahre mal fort mit der Story. Jetzt, wie gesagt, Spoilerwarnung. Jetzt nicht weiterhören, wenn ihr euch nicht hier den ganzen Spaß verderben lassen wollt. Also er kommt in so eine magische Welt. Beziehungsweise er ist erstmal geht erstmal in diesen Turm da rein. Dann entpuppt sich dieser Reiher als ein Wesen, als ein komisches kleines Männchen mit einer dicken, fetten Nase, der ganz seltsam aus diesem Reiher rauskommt, aus dem Maul von dem Reiher, und dann ist dieser Reiher selber dann plötzlich nur noch wie so eine Art Anzug, den er anhat. Also ganz seltsames kleines Wesen, und der, wie gesagt, der lockt ihn, sagt so, guck mal hier, deine Mutter lebt noch, komm mit und so. Und als er sich entscheidet mitzukommen, und eine von den Omis auch noch, in dem Film gibt es natürlich wieder Miyazaki-typisch alte Omas, das war ja bei Ponyo auch so. Und auch bei Chihiro gab es diese Antagonistin und ihre Schwester, die beide alte Omis mit Riesenköpfen waren. Und bei Das wandelnde Schloss hat sich ja auch die Hauptdarstellerin in eine alte Oma verwandelt, durch so einen Fluch. Und also alte Omas sind immer so ein wiederkehrendes Thema. Und diese, davon gibt es halt in dem Film 6 Stück, glaube ich. Alle sehr unterschiedlich. Eine mit Warze auf der Stirn, eine längliches Gesicht, eine breites Gesicht, eine Säufernase. Alle sind total unterschiedlich. Und die eine von denen, die kommt dann auch mit. Man muss natürlich vorher noch wissen, dass diese neue Mutter von ihm, diese Nasco, die sieht ja, wie sie in den Wald geht, denkt sich aber nichts weiter dabei. Doch dann taucht sie halt nicht wieder auf und alle suchen nach ihr. Und er dann auch todesmutig geht er los und will sie finden und will sie dann auch zurückbringen. Ja, und dann gerät er in diese Zauberwelt. Das passiert folgendermaßen, dass sie in dem Turm, in diesem einen Raum, dass sie dann in den Boden einsinken, als ob er plötzlich so aus Treibsand bestehen würde oder so, ganz weich wird, er sinkt ein, dann ist es wie so ein Herabsinken in so einem Meer, und dann fällt er auf den Boden und ist dann irgendwie ganz woanders, am Strand irgendwo, im unbekannten Land. Es gibt da in der Nähe ein goldenes Tor, es gibt ganz viele Pelikane, und es gibt da diese junge Frau, mit die auf dem Schiff ist und die irgendwie seltsame Sachen macht, die er sich bisher danach noch nicht erklären kann. Er will durch dieses goldene Tor, wird fast von den Pelikanen irgendwie überrannt, die alle ihn irgendwo hinzerren, irgendwo hin mitnehmen wollen. Die junge Frau befreit ihn, nimmt ihn mit zu sich. Ja, und dann gibt's da noch diese komischen, kleinen, weißen, knubbeligen Wesen, die schweben nach oben. Und es wird ihm erklärt, ja, das sind dann sozusagen, aus denen werden dann, wenn sie oben in der realen Welt ankommen, werden daraus Menschen, die werden dann geboren. Und er lernt auch noch ein anderes Mädchen kennen, ein jüngeres Mädchen namens Kimi, glaube ich. Und und dann müssen sie halt sozusagen, er will immer noch seine neue Mutter, die er immer noch nicht als Mutter bezeichnet, die will er befreien, aber sie will dann nicht mitkommen. Sie will, dass er sie akzeptiert als seine neue Mutter. Das ist halt auch das grundlegende Thema in dem Film. Am Ende tut das dann halt auch. Auch als er erkennt, dass dieses junge Mädchen Kimi, sie offenbart sich ihm als seine richtige Mutter, aber in einem früheren Stadium. Sie hat ihn noch nicht auf die Welt gebracht. Und deswegen muss er dann irgendwann auch in die Welt zurück. Und sie kann ihm nicht folgen. Sie muss woanders hin, um später seine Mutter werden zu können. Also total strange eigentlich, ne? Aber macht auch irgendwie Sinn. Es ist halt so eine Geschichte von Verlust und Akzeptanz der neuen Frau als Mutter. Und das ist ganz schön, als philosophische Parabel kann man das auffassen. Also mir hat es sehr gut gefallen. Und zwischendurch gibt es natürlich viele obskure Sachen noch, wie diese Sittiche und diesen Großonkel von der Kimi, der dann irgendwie, der ein mächtiger Magier ist, der Magier der Steine, und der diese ganze Welt irgendwie so zusammenhält, indem er kleine Blöcke verschiedenster Form aufeinander stapelt, so ganz fragiles Gleichgewicht hält. Und er kann es aber nicht mehr machen, er will einen Nachfolger haben, er will den Mahito haben dafür, aber der sagt dann, nö, ich mach das nicht. Dann kommt der König von diesen Vögeln da, von diesen Sittichen, die da menschengroß sind und die Menschen auch gerne fressen würden, der kommt dann an und der zerstört dann alles und diese ganze Welt beginnt sich aufzulösen und er muss schnell abhauen und muss dann in seine Welt zurück. Und dann gibt's dann noch so ein kleines Happy End, Also man kann, wenn man zu hohe Erwartungen hat an den Film, kann man auch ein bisschen enttäuscht werden. Also es ist nicht so eine stringente, durchgehende Geschichte wie zum Beispiel bei Chihiro, ne? Und aber man kennt es ja auch von den älteren Filmen, auch bei Totoro, der erste Film ist von Ghibli eigentlich. Da ist ja auch eigentlich kein Plot in dem Sinne. Da gibt's nur die Situation, dass die Kinder halt auf dem Land sind, die Mutter auch wieder, die Mutter im Krankenhaus, auch das ist ein Thema, was mal immer wiederkehrt irgendwie. Und ja, und dann passiert eigentlich eine ganze Weile gar nichts. Und am Ende wird dann das kleine Mädchen, die kleine Schwester von dem, die geht dann los, um der Mutter was zu bringen, verirrt sich und alle suchen nach ihr und dann kommt ein bisschen Aufregung noch. Aber weil Totoro hat eigentlich auch keine richtige Geschichte. Das tut dem Film aber überhaupt keinen Abbruch. Also man muss, glaube ich, mal Ghibli-Filme manchmal auch einfach als wie so ein abstraktes Gemälde betrachten. Es löst was in einem aus, es löst Gefühle in einem aus, es sieht wunderschön, es ist wirklich Kunstwerke, es sind wirklich Kunstwerke, die toll anzusehen sind. Und die Story, die entfaltet sich erst nach einer gewissen Zeit, manchmal erst sogar, nachdem man Filme mehrmals gesehen hat. Und auch das ist so ein Film, den ich mir durchaus wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auf jeden Fall nochmal angucken werde, mindestens noch einmal, um halt nochmal besser zu verstehen, wohin die Story eigentlich geht und wie das so herummeandert, kann man schon sagen. Ja, schöner Film, wirklich schöner Film. Also ich empfehle ihn sehr. Was ich überhaupt nicht empfehlen kann, und da reiche ich mich auch ein in viele, viele Leute, also ich habe es halt auch in einem, schon im Audio-Stammtisch vom Retro-Kompott, einfach und, von so einem Retro-Podcast habe ich das auch schon erwähnt, Rebel Moon von Zack Snyder. Tut euch das nicht an. Der Film tut zwar so, als ob er erfolgreich wäre bei Netflix, vielleicht ist er das sogar. Wahrscheinlich gucken das einfach viele Filme, viele werden auch einfach damit zufrieden sein. Aber dieser Film ist einfach nur Fanfiction. Ja, sowas, was Fans normalerweise machen würden, Versatzstücke aus irgendwas nehmen und es einfach aneinander platschen, das tut er hier. Da ist keine eigene Idee drin. Das ist alles langweilig, vorhersehbar. Unfassbar viele Slow-Mos. Dafür ist jetzt Zack Snyder eh bekannt seit dem Film 300, aber in dem Film wird es einfach wahllos alle paar Minuten eingesetzt. Der Film ist wahrscheinlich in Wirklichkeit halb so lang. Ohne die ganzen Slow-Mos, die ganzen Kampfszenen, immer wieder Zeitlupe hier, Zeitlupe da, Einsprung, Zeitlupe, ein Rutschen durch unter dem Gegner durch, Zeitlupe, 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 ist unerträglich, unerträglicher Scheiß. Überhaupt die ganze Geschichte, das böse Imperium, das ist ja alles Star Wars geklaut, Star Wars, sieben Samurai, weiß jeder, der ganze Scheiß wird alles dadurch genudelt, ja. Das böse Imperium landet auf einem kleinen Mond, auf dem ein paar Farmer leben und dann machen sie den dicken Larry und wollen den alle ihre Körner wegnehmen, ja, als ob so ein riesen Imperium mit so einem riesen Raumschiff, als ob die nicht in der Lage wären, ihr Essen irgendwie selber herzustellen. Völlig beknackt. Ja, und dann wehrt sich die eine, die dann keine Farmerin ist, sondern eigentlich eine Soldatin von früher und so, und dann der ganze Film geht nur darum, dass dann halt Leute zusammengesucht werden, dann am Ende gibt's noch mal einen kleinen Kampf. Das ist alles so lächerlich, so die Figuren reden nicht miteinander, die entwickeln sich nicht, gar nix. Man kann sich die Namen von denen nicht merken, die sind austauschbar. Einer sieht aus wie Turok aus dem bekannten älteren Nintendo 64 Spiel. So, und dann gibt's noch so eine komische asiatische Cyborg-Lady mit zwei Laserschwertern. Es gibt die berühmte Bar-Szene, die verunstaltet nachgemacht wird, irgendwie von Star Wars. Es ist einfach nur Dreck. Es ist einfach nur Dreck. Sieht auch nicht gut aus. Auch die Kämpfe sind irgendwie so lame inszeniert. Keine Ahnung, da soll ja noch so eine Langfassung davon kommen, die, glaube ich, dann auch irgendwie hoffentlich mit Blut ist. Weil so diese Filme sind ja dann auch immer, obwohl sie irgendwie da Menschen oder andere Wesen abmeucheln, gibt's in diesen Filmen ja immer kein Blut. Das ist ja eh schon strange. Und ja, aber die Kämpfe sind halt langweilig choreografiert. Wirklich langweilig. Am Ende gibt's auch nur so eine dämliche Prügelei. Der Bösewicht wird getötet. Und ach, welche Überraschung, er ist doch nicht tot. Ha, ha, ha. Freuen wir uns schon auf den zweiten Teil, der schon angekündigt ist. Und dieser Snyder-Cut, der auch schon angekündigt ist, von Anfang an wurde schon mit einberechnet. Die Leute wollen dann wahrscheinlich noch mal extra einen Snyder-Cut haben. Voll dämlich, das alles vorwegzunehmen. Und ich weiß nicht, wie man so viel Geld in so viel Scheiße versenken kann, ja. Das ist wahrscheinlich ein Ausdruck unserer heutigen Gesellschaft, dass Charakterentwicklung, Story, Plot, irgendwie gut inszenierte Action, dass das alles nicht mehr zählt. Bei Army of the Dead war das auch schon zu sehen, der Film war selten dämlich. Da sahen die Kämpfe wenigstens noch teilweise recht gut aus. Da hat er bei der Inszenierung irgendwie da noch ein besseres Händchen gehabt irgendwie. Aber auch da ständig diese komischen übertriebenen Farben, diese ständigen Unschärfe Änderungen, als ob irgendwelche Linsen da verstellt werden während des Films. Total crazy. Unfassbar langweilig. Also Rebel Moon bitte nicht gucken. Ja, das ist genau das Gegenteil. Von dem Film hat wirklich keiner was. Könnt ihr euch sparen. Wenn er unbedingt irgendwie, wenn er den Kopf komplett ausschaltet, kann man es vielleicht dann doch irgendwie gut finden, aber nee, nicht für mich. Da gab's andere Sachen. Ich habe auf Netflix gesehen Nimona, das ist ein wunderschöner Animationsfilm. Will ich gar nicht groß drüber reden, den kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Der ist für Kinder, für die ganze Familie geeignet. Von so einer Gestaltwanderin, so ein Teenager-Mädchen. Und spielt in so einer komischen Zukunft, in der es trotzdem aber noch Ritter gibt und die Bedrohung von irgendwelchen Dämonen oder irgendwas und ja, diese Nimona ist dann im Endeffekt die, vor der sie alle Angst haben, weil sie ist ja die Gestaltwandlerin, aber sie ist gar nicht böse, sie ist natürlich super gut und sie ist cool, auch wenn sie immer einen auf angry macht irgendwie. Und der Film ist auch wunderschön animiert, also sowas von toll sieht der aus. Kann ich nur sehr empfehlen. Ja, gibt's noch die eine oder, also Nimona ist ja auch eine Serie. Ich habe viel mehr Serien geguckt inzwischen als Filme. Da weiß ich gar nicht, was ich da jetzt noch groß herausheben soll. Ein paar Sachen vielleicht. Ja, also es fällt auf, dass da viele animierte Sachen dabei sind. Ne? Ich habe so den Eindruck, dass Animation gerade groß wieder im Kommen ist und dass sich das gerade sehr, sehr, sehr weiterentwickelt. Auch durch Sachen wie die Spider-Man-Animationsfilme, Spider-Man New Universe und auch Across the Spider-Verse, ne, die ja tatsächlich, und aber auch der gestiefelte Kater von 2022 oder 23, also der neuere zweite Teil von dem gestiefelten Kater, der geht auch schon in die Richtung, dass die Animation nicht mehr so super hyper real sein muss, sondern dass da auch wieder Zeichentrickelemente eingebaut werden. Auch die Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem, wunderbar. Ein crazy Werk, ja, also wirklich, der hat mir auch sehr gut gefallen, aber über den wollte ich gar nicht reden, sondern die Serie Scavenger's Reign, die hat mir sehr gut gefallen. Da geht's um ein Raumschiff und Leute, die notlanden auf so einem Planeten, den sie eigentlich dann irgendwie auch bevölkern wollten oder so eine neue Welt, die sie sozusagen erreichen wollten. Aber das Raumschiff ist irgendwie abgestürzt, beziehungsweise so ein paar Leute sind verstreut auf dem Planeten gelandet und müssen sich mit dieser absolut absurden, fremdartigen Welt irgendwie arrangieren, die so schön und so strange gemacht ist. In dem Film wird auch, in dieser Serie, meine ich, nicht kein Film, in dieser Serie wird auch gar nicht so viel geredet, sondern da wird auch viel einfach die Interaktionen gezeigt, wie diese Welt funktioniert mit ihren seltsamen Lebewesen und Pflanzen und ja, sehr empfehlenswert. Dann, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein großer Zombie-Fan bin. Es gab ja auch einige Ableger wieder von The Walking Dead, wie zum Beispiel Dead City, wo Negan und Maggie halt irgendwie deren Story weitererzählt wird. Die können sich ja eigentlich gar nicht leiden. Negan war ja ein Bösewicht in der Originalserie, hat den Ehemann von Maggie brutalst ermordet und war lange dafür irgendwie eingesperrt, hat sich aber dann irgendwie im Laufe der vielen Jahre auch verändert, ist jetzt ein guter. Und sie hat große Probleme, damit klarzukommen. Aber sie braucht ihn, weil sie muss nach New York, ne? Dead City ist in dem Fall New York gemeint und New York ist abgeschnitten vom Rest der Welt. Keiner weiß, was da los ist. Und ihr Sohn wurde dahin entführt, ne? Und sie braucht Negan, um da reinzukommen und ihn zu finden. Das ist eigentlich ganz schön gemacht. Ist aber auch, jetzt erfindet das Rad nicht neu, ne? Aber ist halt wirklich eine spannende Serie, die man super gucken kann, weil Negan und Maggie sind eigentlich zwei der besten Darsteller von The Walking Dead und eine eigene Serie für die ist nicht unrealistisch, finde ich gut, würde ich auch die nächste Staffel gucken. Genauso Daryl Dixon, auch der beliebteste Charakter eigentlich bei The Walking Dead, der hat auch seine eigene Serie gekriegt, das finde ich jetzt vielleicht ein bisschen überflüssig, auch da ist so ein, so, da, das ist, ja, wie soll ich sagen? Naja, guckt euch das an, wenn ihr Zombie-Fans seid. Braucht man nicht unbedingt. Ist aber mindestens genauso gut wie Dead City. Also ich habe es auch sehr genossen. Ich freue mich immer, wenn weitere Details dann irgendwie zu einzelnen Personen, dass ich die weiterverfolgen kann. Wenn das gut gemacht ist, ziehe ich mir das total gerne rein. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Dann ein bisschen in Disney, also Star Wars, diese Ahsoka-Serie, die fand ich gar nicht schlecht. Wenn sie auch mich ein bisschen enttäuscht hat dann insgesamt. Aber die war jetzt bei Weitem nicht das Schlechteste. Also die war schon ordentlich, die Serie. Also die hat super gut choreografierte Kämpfe. Eine super tolle Hauptdarstellerin. Das ist ja diese Rosario Dawson. Dann gibt's auch ein Cameo, einen Auftritt von Hayden Christensen als Darth Vader, ne? Und als Anakin. Das ist einfach toll gemacht, ja, und da wird auch ein bisschen Fanfiction, ganz schön viel Fanfiction betrieben, aber so, dass es halt mich nicht gestört hat. Ich fand das gut. Das war wirklich gut. Eine Serie, die mich letztes Jahr auch wirklich begeistert hat, war Silo oder Silo. Ich glaube, es ist auch eine Literaturverfilmung. Spielt in der Zukunft, da ist halt die Erde irgendwie giftig inzwischen nach irgendwelchen Katastrophen und die Leute leben in so einem unterirdischen Silo. Das verbindende Element ist so eine Wendeltreppe in der Mitte, die von ganz unten nach ganz oben führt und über die Leute sozusagen auf den verschiedenen Ebenen kommen. Und da will ich auch gar nicht so viel darüber erzählen. Also da gelten ganz seltsame Regeln, die sich da entwickelt haben. Und da gibt's Kriminalfälle zu lösen und Verschwörungen und Geheimnisse. Ist ein bisschen Mystery, ist Science-Fiction, ist aber super gut gemacht, super intelligent. Die Story hat mich sofort gefesselt, sofort reingezogen. Die Hauptdarstellerin ist halt Rebecca Ferguson. Und die kennt man, ist die Mutter von bei dem neuen Dune zum Beispiel. Dann Tim Robbins spielt auch mit. Und ja, also das kann ich nur empfehlen. Ist super gut besetzt, super gut gefilmt. Super schöne Serie. Bestimmt auch nicht für jeden was, aber wer die etwas intelligentere Unterhaltung mag und der wird das lieben, ja. Nebenbei habe ich noch The Ark durchgeguckt. Das ist so eine Serie, ja, da geht's auch um so ein Generationenraumschiff im Weltraum, wo dann die Leute zu früh erwachen, einige wegen irgendwelche Fehler, die passiert sind, irgendwas ist gegen das Raumschiff geknallt oder so, und dann müssen dann so unerfahrene Leute, die ganze Hauptcrew ist irgendwie draufgegangen, auch die Piloten und sowas, und dann die ganzen unerfahrenen Leute müssen dann auf diesem Raumschiff dann sozusagen überleben und klarkommen und versuchen da irgendwie einfach irgendwie ihr Leben hinzukriegen. Das ist auch nicht schlecht, aber ist schon eher eine konventionellere Serie. Ja, also das kann man so für nebenbei mal wegsnacken, aber das ist wirklich cool. Aber nicht, also jetzt nicht meine Hauptempfehlung. Ne? Ja, ich gucke, was habe ich noch so gesehen? Natürlich Star Trek Strange New Worlds, die zweite Staffel war auch nicht schlecht. Wenn es sich auch ein bisschen abgenutzt hat, die erste Staffel fand ich besser. Dann, ja, gehen wir ruhig mal durch. Bei Foundation gab es auch eine zweite Staffel. Bei Invincible, diese amerikanische Zeichentrickserie um Superhelden, die hat auch eine zweite Staffel gekriegt. Ja, gibt's aber erst 4 Folgen bisher. Also da wird auch alles häppchenweise wieder veröffentlicht. Das ist bei Amazon Prime, glaube ich, Invincible. Sehr schön. Sehr schöne Serie. Sehr empfehlenswert. Ja, wie gesagt, es gibt eine Menge Serien. Ich könnte jetzt noch ewig in 3 Tage weitermachen. Also Rick und Morty, auch die 7. Staffel, da gab es ja auch große Änderungen. Änderungen der Synchronsprecher, fällt aber gar nicht groß auf. Ist genauso gut wie bisher. Die Serie ist auch genauso gut wie bisher. Also wer so absurden Science-Fiction-Zeichentrick-Kram mag, mit also wirklich sehr absurd und auch brutal, der wird hier bei Rick und Morty fündig. Wer das noch nicht kennt, der hat die Welt eh verpennt. Ja, dann erwarte ich einige Sachen für die Zukunft. Also ich hoffe, da gibt's noch einiges, was dieses Kinojahr jetzt zu bieten hat. Ja, und ich hoffe, ihr habt jetzt Spaß gehabt an dieser Folge, in der ich jetzt einfach wild umhergesprungen bin. Also ich habe mir einen Film vorgenommen, Der Junge und der Reiher, und ich hoffe, ich habe den auch halbwegs so besprochen, dass ihr da was von habt. Also ich kam mir beim Sprechen halt auch recht konfus vor, was halt daran liegt, dass dieser Film halt auch ein bisschen konfus ist. Aber nichtsdestotrotz ein Meisterwerk in meinen Augen. Ja, und dann habe ich heute noch ein bisschen vorgestellt, was ich so in letzter Zeit geguckt habe. Ich hoffe, damit konntet ihr was anfangen. Viele Serien, weil ich habe auch eine Menge Filme geguckt, aber da war wirklich wenig Gutes dabei. Ja, und was ich noch erwähnen muss, wenn man Ghibli-Filme mag und gerne auch die anderen mal alle gucken will, es gibt eigentlich alles von Ghibli bei Netflix. Erstaunlicherweise haben die einfach alles da. Also von Anfang bis Ende, ich habe vorhin mir das nochmal reingezogen, da fehlt eigentlich nichts. Die haben die ganzen Miyazaki-Filme und sogar teilweise die anderen Filme von Ghibli, die nicht von dem Miyazaki selbst gemacht wurden. Da gibt's ja auch noch andere Animateure, nennt man die so. Insofern, die ganze Ghibli-Kollektion, die kann man sich bei Netflix reinziehen. Ganz toll. Ja, also ganz kurz vielleicht noch, was habe ich denn in letzter Zeit auf Netflix geguckt? Naja, also wie gesagt, da gab's nicht so viel. Auch da waren ein paar Serien bei, die mir ganz gut gefallen haben. Ja, zum Beispiel gibt's eine neue Star Trek, eine animierte neue Star Trek-Serie, die heißt Star Trek Prodigy. Die habe ich erst ein paar Folgen geguckt, aber kann ich auch empfehlen. Und also für Anime bin ich ja eh immer zu haben. Ich habe da auch noch andere Sachen geguckt, wie Pluto. Das ist auch so eine verschrobene Serie, wo es um Roboter geht, die so mit ihrer künstlichen Intelligenz schon so perfekt sind, dass man jetzt gar nicht mehr genau weiß, sind das jetzt Lebewesen oder wird es halt nur simuliert. Alles, was die so drauf haben, die sind halt sehr weiterentwickelt. Auch eine total coole Serie eigentlich. Der Hauptdarsteller ist ein Roboter-Detektiv namens Inspektor Gesicht. Was für ein Name, Inspektor Gesicht. Nicht schlecht. Kann ich auch sehr empfehlen. Wer Kampf-Animes mag, so mit richtigen brutalen Kämpfen, da kann man Baki Hanma sehen. Da gab es eine Originalserie Baki irgendwie und jetzt gibt's Baki Hanma, das ist sein Nachname. Da geht's dann einfach auf dieselbe Art nochmal weiter. Kann man alles gucken. Bei Arcane ist angekündigt, leider erst für November 2024, dass da endlich die zweite Staffel kommt. Diese League of Legends Serie, die wirklich sehr, 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 sehr gut animiert ist und auch eine tolle Story zu bieten hat mit tollen Charakteren. Ja, okay, das soll es mal für diesmal gewesen sein. Also ich könnte jetzt noch irgendwie locker eine Stunde weiterquatschen, was ich alles gut und schlecht fand. Aber ich will nicht alles in eine Story packen, aber ich wollte auch euch was bieten, weil ich halt so lange nicht mehr eine neue Folge veröffentlicht habe. Wollte ich euch ein bisschen so ein gut geschnürtes Paket aus allem Möglichen bieten, was man so gucken kann. Und glaubt mir, meine Empfehlungen sind nicht schlecht. Das ist alles wirklich sehr hochwertig. Wer einfach nur unterhalten werden möchte, ohne seinen Kopf einzuschalten, ja, dem kann ich auch nicht helfen. Der ist bei mir nicht ganz richtig. Alle anderen, die intelligente Unterhaltung suchen, die einen auch wirklich mitfühlen lässt und die einen mitnimmt und die einen auch wirklich befriedigt zurücklässt, ja, der mag sich mal das eine oder andere aus meinen Empfehlungen reinziehen. Ich werde schauen, dass ich das auch nochmal in den Shownotes auch mal jetzt hinkriege, dass ich das da alles aufführe, was ich da jetzt angesprochen habe in dieser Folge. Mal sehen, ob es mir gelingt. Ich bin ja eigentlich ein fauler Hund. Das gebe ich ja gerne zu. Ich rede gerne über Filme. Aber alles Weitere, was mit Podcasts zu tun hat, das ist mir dann meistens zu viel. Ich werde ein bisschen an der Folge rumschnippeln, aber nicht allzu viel. Denn so wie es ist, ist es schon ganz gut. Freut mich, dass ihr wieder reingehört habt. Und ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder. Schaut rein. Hört beim nächsten Mal wieder rein. Die nächste Folge gibt es ganz sicher nicht erst in 3 Monaten. So viel ist sicher. Bis dann, macht's gut. Das war der Fab mit der neuesten Folge vom Movie Kompott. Haut rein, ciao.